Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Der von Tobel Channel.
Ja, mein Name ist Thomas Happold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
Und Thomas, du trägst bei mir so folgende Etiketten: Investor, Technologie, Silicon Valley. Und damit bist du der ausgezeichnete Experte für das große Thema unserer Zeit, künstliche Intelligenz, oder wie die Engländer oder Amerikaner sagen, AI, also für Artificial Intelligence. Also unsere Zeit ist ja eigentlich nur bedingt richtig, denn der Begriff und die Technik, die dahinter steckt, die ist ja eigentlich schon seit Jahrzehnten geprägt worden. Was aber heute erst passt, das ist das Thema Rechenleistung. Die hinkt zwar unserem Gehirn so ein bisschen hinterher, hat aber deutlich aufgeholt. Ich habe mal kurz geschaut beim Max-Planck-Institut oder bei der Max-Planck-Gesellschaft, also die sehr klugen Leute, die schreiben, das menschliche Gehirn ist das komplizierteste Organ, das die Natur je hervorgebracht hat. 100 Milliarden Nervenzellen und ein Vielfaches davon an Kontaktpunkten. Das ist also das Geheimnis, was dahinter steckt. Und das verleiht ihm Fähigkeiten, also dem Gehirn, an die kein Supercomputer bis heute heranreicht. Und die wichtigste Eigenschaft, ich denke, das ist auch so Dreh- und Angelpunkt, ist die Lernfähigkeit. Was können wir denn heute bei den Rechnern, was sie bislang nicht konnten? Du als Technikexperte, bring uns doch mal ganz kurz mit einfachen Worten, dass auch ich, Dummi, das verstehe, auf den allerneuesten Stand.
Naja, also künstliche Intelligenz gibt es, wie du richtigerweise sagst, schon länger. Dann, also Alan Turing, bekannt durch den Turing Award und eigentlich auch schon im Zweiten Weltkrieg bekannt, sozusagen war er derjenige, der damals die Verschlüsselungsmaschinen der deutschen Wehrmacht, die Enigma-Maschinen, geknackt hat und da eigentlich ganz wesentlich dazu beigetragen hat, zum Beispiel im U-Boot-Krieg, dass die U-Boote identifiziert werden konnten durch Dechiffrierung und so. Der hat schon direkt im Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich die künstliche Intelligenz geboren. Dann gab es in der Zwischenzeit auch den ein oder anderen Hype, wo man dachte, es gibt diese intelligenten Maschinen oder wird sie bald geben. Dann ist es wieder in sich zusammengefallen. Und nun haben wir eigentlich eine Kombination aus drei Dingen. Was du gerade angesprochen hast von der Max-Planck-Gesellschaft, von der künstlichen oder menschlichen Intelligenz abgeleitet, hat man schon vor 30, 40 Jahren mit sogenannten neuronalen Netzen gearbeitet, die Grundlagen gelegt, die Algorithmen. Die Arbeit, die ist da, die ist fundiert seit Jahrzehnten. Und was nun jetzt heute vorhanden ist, sind eigentlich drei Dinge. Das ist die Rechenleistung, die enorm zugenommen hat. Dann spezialisierte Computerchips, die eben von Firmen wie von Nvidia und Co. kommen, die speziell darauf, auf diese Art von Rechenarbeit dann trainiert sind oder ausgelegt sind. Also spezielle Rennmaschinen. Das zweite ist die Cloud an sich, dass wir also über die Cloud die Daten konsumieren können, dann und einfach viel mehr Rechenleistung dann auch an einem Ort zentral zusammenschalten können dann. Und der dritte Punkt ist die schiere Datenmenge, weil eben so viel Daten inzwischen digital vorliegen. Also ChatGPT würde es nicht geben, wenn es das Internet nicht gäbe und vor allem Wikipedia nicht gäbe, dann also die frei zugänglichen Daten im Internet, mit denen man diese Systeme dann heute trainieren kann. Also das ist so die Melange aus diesen Komponenten. Deshalb sind wir jetzt an dem Punkt, dass da wirklich was geht.
Wo sind denn die Grenzen? Was ist denn mit der Lernfähigkeit?
Ganz wichtiger Punkt. Wir sind vielleicht an der Schwelle, dann zu sagen, viele dieser Algorithmen dann werden jetzt schon relativ kurzfristig dann möglicherweise intelligenter sein wie viele Menschen auf dem Planeten. Das soll jetzt nicht abwertend sein, dass wir die Welt teilen in Intelligente und Dumme, aber da sind wir schon an der Schwelle. Aber grundsätzlich geht es eigentlich darum, mit dieser neuen AI, mit dieser sogenannten generativen AI, dass wir bestimmte Dinge dann oder viele Dinge dann auch gerade Office Worker, also sogenannte White Collar Worker, deutlich produktiver bewerkstelligen können. Zum Beispiel sind Menschen damit beschäftigt, rund 20% ihrer Arbeitszeit damit zu verbringen, nach Dingen zu suchen. Das kann viel effizienter gestaltet werden. Es wird heute schon eingesetzt bei der Programmierung dann, also bei Softwareentwicklern, die nicht mehr nachschauen müssen dann, Wo können Sie sich die besten Algorithmen dann quasi besorgen oder fehlerfrei in welche Komponenten? Das wird Ihnen heute im Sinne eines, so heißt dieses Produkt oder die Lösung auch Copilot quasi zugeliefert. Muss man sich vorstellen, wie früher der Lehrer, der hinter einem steht quasi und in Realtime quasi verbessert oder einen auch schneller auf den Trichter bringt, wie man zur Lösung kommt. Also Menschen produktiver machen, ja, um das geht's jetzt in der aktuellen Situation. Und es geht jetzt nicht darum, dann jemand sozusagen Intelligenzbolzen hinzustellen, zu sagen, der ist jetzt intelligenter wie alle anderen dann an der Stelle.
Aber 20% seiner Zeit beim Suchen zu vertrödeln, also reicht bei mir nicht, bei mir sind es 40 vielleicht.
Siehst du?
Ja, bin ich dann eher so auf der
noch besser,
auf der dummen Seite der Welt.
Tatsächlich so.
Ja. Na, aber es stimmt, das ist richtig. Das sind so diese praktischen Ansätze. Man stellt sich oft die Frage, wo ist denn eigentlich am Ende des Tages die Zeit geblieben? Und
ganz genau.
Wenn du dann sowas sagst, ja, da hast du recht. Forschen ist ja das eine, das ist also das Labor. Und wenn dieses Labor dann auf die Realität trifft oder das, was man dort entwickelt hat, also die Laborbedingungen verlässt, dann kommt ja eine ganz wichtige Randgröße auf einmal dazu. Nicht nur der Mensch, sondern auch das Geld. Also nicht alles, was technisch möglich ist, verdient ja auch dann letztendlich sein Geld. Es muss ja den Anwendungsfall geben, den Business Case. Wo gibt es den denn jetzt wirklich in Heller und Pfennig oder in Euro und Cent für das Thema AI? Ich höre immer wieder Produktivität. Das ist so ein schwammiger Begriff. Oder wenn du jetzt sagst, 20% suchen, kann ich jetzt sagen, ja, setze ich KI oder AI ein, dann spare ich mir 20% Kosten.
Ist naja, vielleicht also zu wir einfach. Haben, wir eben. Ich habe ja schon 2017, also vor 6 Jahren, den ersten AI-Index aufgesetzt, eben den Fontobel Artificial Performance Index dort. Und als wir das damals gemacht haben, genau mit der Brille, die man jetzt sich heute aufsetzen kann, war eben damals auch die Frage, ja, gibt's denn KI schon, wird das denn eingesetzt? Ja, auch damals gab es schon KI, das eingesetzt wird. Dann und die Leute nutzen es intuitiv. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Bei Apple Siri, der Sprachassistent, bei Amazon Alexa, dann wenn ich bei Amazon irgendwie Produkte angucke oder bei Netflix Filme auswähle, dann sind sogenannte Empfehlungsengines dahinter oder Recommendation Engines dann, die einem dann entsprechende Auswahlen anzeigen. Man denkt an Google, also immer wer mit Google Produkten zu tun hat, mit Google Mail, mit Google Docs oder mit der Google Suche, der nutzt hochgradig künstliche Intelligenz. Die Leute haben das mehr oder weniger, ist ihnen implizit untergeschoben worden. Oder beim Fahrassistenten von Tesla, bei Porsche und so weiter dann. Da ist das alles quasi so unter der Haube da mit drin dann. Ja. Und was jetzt der Unterschied ist oder was der Gamechanger ist, ist seit November letzten Jahres, dass es eben dieses ChatGPT gibt. Das heißt, es ist für Endkunden, für alle praktisch erlebbar, was künstliche Intelligenz bedeutet, weil es eben mehr oder weniger diese Seite gibt, ein Eingabefeld, dann wo du was eingeben kannst und dann spuckt dir die Maschine dort was aus. Gleiches bei solchen grafischen Generierungsprogrammen, wo ich dann eben auch was eingeben kann und sagen kann, ja, ich möchte jetzt ein nettes Bild von uns Zweien da haben dann für so ein Interview dann. Und dann würde das Internet quasi, würde diese Suchmaschine ja durchcrawlen und schauen nach Bildern von dir, von mir und würde da was Nettes zusammenfügen. So als ob wir jetzt nachher zu einem Fototermin gehen würden. Das ist quasi der Unterschied. KI wird nun greifbar, erlebbar, nutzbar für alle, für breite Schichten. Dann, und deshalb kriegt das Ganze jetzt auch so einen Push dann aus der Anwendersicht.
Also ich versuche ja auch immer, Alexa zu testen, ob sie wirklich intelligent ist. Bei Scherzfragen steigt sie aus. Wenn ich Alexa frage, Alexa, was ergibt 7 mal 7? Dann sagt sie, sicherlich mathematisch richtig, 7 mal 7 ist 49. Sage ich, nein, Alexa, 7 mal 7 ergibt feinen Sand. Und das kann ich immer wieder sagen, die versteht es einfach nicht und sagt immer wieder, okay, aber das ist also irgendwo das Lernen, was sie vielleicht noch tun muss und dann wird irgendwann ein Update dann geben, wo man sagt, okay, jetzt kannst du auch Scherzfragen bei Alexa dann loswerden. Aber ich höre immer auch wieder so ein bisschen Kritik seitens jetzt der Anleger, der Finanzexperten, die sagen, naja, gut, im Moment ist es so, jeder, der sagt, ich mache mit KI irgendwas oder ich kann auch KI, dessen Bewertung verdoppelt sich auf einmal. Ich übertreibe jetzt sicherlich, ja. Mhm. Aber was bedeutet das jetzt für uns als Anleger, für dich als Investor? Wie kann man bewerten, ob diese Bewertung, die sich mal eben verdoppelt hat, ihren Preis tatsächlich wert ist. Ein toller Satz jetzt, oder?
Du hast recht, das ist Vergleich, also manches dann ist da vergleichbar wie vor 20 Jahren beim sogenannten Dotcom-Boom, also beim ersten Internet-Boom, dass Firmen, die sich dann umbenannt haben in Firma.com dann irgendwie, also Dotcom, dann, dass die in der Bewertung kurzfristig nach oben geschossen sind. Gleiches hat man stellenweise jetzt auch im AI-Bereich erlebt, aber A, wird sich das jetzt normalisieren dann, also die echten Gewinner werden sozusagen oben schwimmen, oder wie Warren Buffett immer sagt, man wird sehen, wenn Ebbe ist, wer eine Badehose anhat und wer keine anhat. Also es wird sich sehr stark ausdifferenzieren, und vor allem auch im Tech-Bereich, im Software-Bereich dann speziell, wird es eine sehr harte Auslese geben zwischen Gewinnern und Verlierern. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe gerade vorher erwähnt, das Thema grafische Programme, oder dass man eben Bilder übers Internet so generieren kann jetzt mit dieser künstlichen Intelligenz. Da wurde jetzt zuletzt gesagt, Adobe als weltweit führender Hersteller von so Software wie Photoshop und so Kreativsoftware ist einer der AI-Verlierer. Die Aktie ging auf Tauchstation. Adobe hat sehr schnell den Turnaround dort geschafft, hat eine neue Plattform dort geschaffen und hat diese künstliche Intelligenz in ihre Produkte aufgenommen, sehr viel Nachfrage erzeugt, eine klare Strategie vorgelegt, jetzt einen eigenen AI Investors Day gehabt dann, und die Aktie hat die letzten 4 Wochen roundabout 40-50% zugelegt. Also man sieht auch im Softwarebereich, es gibt nicht nur Gewinner, es gibt Gewinner und Verlierer. Ein anderes Beispiel, Palantir. Für viele immer auch Analysten sehr zweischneidig, most hated stock bei vielen dann. Die haben seit Ende letzten Jahres sich auch weit mehr als verdoppelt, und Palantir arbeitet eben nur mit Firmendaten oder mit Behördendaten dann, die Behörden oder Firmen zur Verfügung stellen, in reinster Form dann. Und die Firma basiert auf dem Prinzip, eben mit solchen Datensätzen von der Algorithmik her auch zu arbeiten. Das heißt, für die ist jetzt, bayerisch gesprochen, die Sache, was jetzt kommt mit dieser generativen AI, eine gmate Wiesen. Also das ist optimal für die dann, die profitieren enorm davon. Wir sind ja auch, wird jetzt auch nicht mehr verheimlicht, da tragen ganz maßgeblich da im Ukraine-Russland-Krieg dort bei für die Ukraine durch den Einsatz der Software dann, also AI-Software, künstliche Intelligenz-Software bei der Kriegsführung dort, spielt ja da eine maßgebliche Rolle. Da gibt es schon Gewinner, aber es gibt eben da auch Verlierer in der Zukunft, die das nicht adaptieren werden, die auch nicht die richtigen Datensätze zur Verfügung haben, die können dann sehr schnell hinten runterkippen dann.
Die einen kippen runter, die anderen kippen hoch. Also worauf ich hinaus will, es ist ja ein sehr schnelllebiges Geschäft, auch eine sehr schnelllebige Entwicklung. Muss man dann genau hingucken, hast du auch gesagt. Aber was ist denn für dich als Experte jetzt der neue Trend, das brandneue, das Wichtige in Sachen KI?
Naja, also diese generative AI, die ist insofern da auch spannend. Ich sage das gerade, was die Grundvoraussetzung ist. Jetzt bei diesem normalen ChatGPT ist es so, ich habe es erwähnt, da werden Daten durchgenudelt, wie zum Beispiel eben Wikipedia oder andere allgemeine Daten. Und ich sage immer, das Internet ist auch irgendwo ein großer Misthaufen. Also hat sehr viel natürlich Zeugs drin, dann mit dem keiner was anfangen kann, auch Fake News und so weiter dann. Und da gibt's aber ein paar Gold Nuggets drin dann, die man rausfiltrieren kann. Jetzt ist nun mal ChatGPT mit all dem Zeug da gefüttert worden. Also da ist auch so wie bei der Ernährung dann, wenn man eben alles isst, von Junkfood über gesund, dann kommt halt so ein Mittelwert dann irgendwo raus dann. Dann so ist es bei ChatGPT auch. Aber was jetzt interessant ist, dass man diese Sprachmodelle, diese Modelle, diese künstlichen Intelligenzmodelle quasi rauslösen kann und die eben auf echte Daten, pure Daten dort hinsetzen kann. Wir machen das zum Beispiel bei unserem Fintech bei Divisend auch. Da geht es um das Thema Dividende, Steuern, Quellensteuern dann. Wir haben eine sehr reine Datenbasis, sehr gute Knowledge Base da, und da trainieren wir jetzt quasi diese mit dieser Datenbasis das auch, sodass, wenn Kundenanfragen da sind, die immer wieder gleichförmig daherkommen in unterschiedlichen Ländern, dass dann die dann auch jetzt von so einem intelligenten Bot dann professionell beantwortet werden können, weil die Datenbasis dann eben vorhanden ist. Also dass diese Sprachmodelle verknüpft mit erstklassigen Daten, das ist quasi der tatsächliche Bringer jetzt dann.
Du hattest ihn schon erwähnt, den Vontobel AI Performance Index. Du hattest ihn geschaffen 2017. Jetzt haben wir 2023. Da werdet ihr vermutlich dann auch immer wieder mal draufschauen. Du wirst draufschauen, den auch wirklich, dass die Mitglieder in diesem Index wirklich up to date sind. Du sagst, es ist der beste Index seiner Klasse. Vermutlich nicht nur deswegen, weil du ihn erfunden hast. Was zeichnet ihn denn aus?
Das gehört auch dazu. Ein bisschen Eigenlob muss schon sein dann. Also im Investmentbereich kann man dann auch nur Geld verdienen, wenn man frühzeitig am richtigen Ort ist. Dann, also Wayne Gretzky, der große Eishockeyspieler, hat mal gesagt, dann du musst nicht dahin gehen, wo der Puck ist, dann also das nachbeten, was jetzt jeder weiß, sondern dahin, wo der Puck hingehen wird. Oder der Gerd Müller früher, dann der ist halt immer richtig gestanden und hat eben die meisten Tore geschossen. Dann kann man jetzt sagen, okay, das ist eigentlich eine simple Form. Nein, das ist die komplizierteste Form, die schwierigste überhaupt, eben diese Intuition zu besitzen, genau da zu sein, wo es dann nachher klingelt, dann eben und für Anleger. Und das haben wir eben schon 2017 in Angriff genommen. Wer damals 100 Euro investiert hat, hat heute rund 260 Euro auf dem Konto, hat also seinen Einsatz da nahezu verdreifacht, ohne dass er jetzt großes Wissen im Bereich Künstliche Intelligenz hat. Wir passen den Index alle halbe Jahre an, dann schauen also drauf, genau nach Kennzahlen. Wichtige Kennzahlen sind für uns zum Beispiel Finanzkennzahlen. Also wie viel Cash hat ein Unternehmen, wie profitabel ist ein Unternehmen, wie viel Geld setzt es in Forschung und Entwicklung ein, und wie gut ist dann zum Beispiel auch die Patentsituation von Unternehmen? Also wie innovativ ist das? Jetzt greifen wir mal ein Beispiel raus, gerade im Zusammenhang ChatGPT. Unternehmen heißt Microsoft. Microsoft hat eben sehr viel Geld auf der Bank, erzeugt sehr viel Cashflow, ist eines der profitabelsten Unternehmen, hat als eines der wenigen Unternehmen ein AAA-Rating. Und Microsoft hat zufälligerweise eine Übernahme, die noch läuft von Activision Blizzard. Die kostet sie 60, 70 Milliarden irgendwo die Gegend, und trotzdem hat Microsoft genug Geld mal geschwind, 10 Milliarden dann Scheck rauszuschreiben an ein Unternehmen wie OpenAI, dann die Firma hinter ChatGPT, und die Firma macht nahezu keinen Umsatz bisher und produziert nur Verluste dann. Also nehmen wir Alphabet, die eben auch Milliardenbeträge in das Thema investieren, ganze Teams da einkaufen. Unternehmen wie Meta dann, das von der Universität direkt weg eine Liste an großen Professoren eingekauft hat. Also die besten Leute werden da quasi weggekauft, so wie im Sport. Und das können sich eben nur Unternehmen leisten, die einfach schlicht und einfach die notwendige Kohle haben. Da werden richtig dicke, große Tickets dort gezogen. Dann im Sport ist es genauso im Fußball. Du kannst halt die Champions League nur gewinnen, wenn du entsprechend viel Geld auf den Tisch legst. Anders funktioniert das dauerhaft nicht mehr dann. Und für uns war wichtig damals, dass wir die komplette Wertschöpfungskette abdecken. Wir haben also dort schon frühzeitig erkannt, 2017 zu sagen, auf der einen Seite sind es die AI-Hardware-Plattforms, name it like Qualcomm, Nvidia, ASML, AMD. Alle vier haben wir im Index dort drin, alle vier wirklichen Gewinner dann sind im Index drin. Und das nicht nur seit gestern, sondern seit längerer Zeit. Deshalb auch die gute Performance. Und es sind die AI-Software-Plattforms drin, also wie die Microsofts, die Alibabas, die Alphabets und die Metas dann. Die sind bei uns drin. Und es sind bei uns genauso die Anwendungsplattformen drin. Und das ist der zukünftige Treiber. Also dort, wo künstliche Intelligenz den größten Nutzen hat, dann nämlich im Bereich Financial Services Industrie, BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, T. Rowe Price als Beispiel dann, oder eine Netflix und eine Tesla. Tesla haben wir immer über die Jahre immer wieder gespielt, mal drin, mal draußen, je nach Bewertung, haben damit eben auch für die Anleger sehr viel Geld verdient. Oder im Softwarebereich auch, to name it, dann im Big Data Bereich, was auch eine wichtige Sparte im Index ist, Unternehmen wie eine SAP oder eine ServiceNow, die eben auf echten Unternehmensdatenschätzen sitzen dann und die diese nun heben können. Also das so in Summary da. Also ich denke, wir haben da schon die echten Gewinner da die letzten Jahre immer drin gehabt, sonst wäre diese Performance auch nicht darstellbar gewesen.
Der Gerd Müller der Tech-Investoren, so nenne ich dich jetzt mal, Tech-Investment-Advisor Thomas Rabold. Dankeschön für das Interview, alles Gute.
Alles Gute dir auch.
Mehr im Blog bei Vontobel, der Von-Kanal.
Börsenradio Network AG.